Vielen Dank für die üppige Vorstellung. Das sind die Momente, wo ich immer gern im Erdboden verschwinden würde. Ich bin ein Prediger vom Dorf, das hätte es auch getan. Als Gemeinde seid ihr in einem inneren Weg Richtung Kreuz und Osterereignisse. Und das heutige Thema ist überschrieben: Es ist vollbracht. Das erinnert mich an Worte berühmter Männer, die kurz vor ihrem Tod waren. Alexander der Große soll gesagt haben, angesichts des Todes resigniert, es gibt nichts mehr zu erobern. Goethe soll gesagt haben, Licht, mehr Licht. Berühmter Agnostiker Huxley sagt, so ist es also doch wahr. Churchill sagt, ich hätte den Krieg verhindern können, was für ein Tor ich war. Von Nietzsche heißt es, der ja gepredigt hat, Gott ist tot. So seine Krankenschwester, er starb in geistiger Umnachtung, ein babbelnder Wahnsinniger. Über Napoleon Bonaparte schrieb Graf Montholon, der Kaiser starb von allen verlassen auf diesem schrecklichen Felsen St. Helena. Sein Todeskampf war schrecklich. Jean-Paul Sartre, Existenzialist, ich habe versagt. David Hume, Atheist, ich stehe in Flammen. Voltaire, der berühmte Skeptiker, starb einen schrecklichen Tod. Seine Krankenschwester sagt, ich möchte nicht noch einmal einen Ungläubigen sterben sehen. Zu Stalins Todeskampf, er hatte 80 Millionen Tote zu verantworten, gab seine Tochter Svetlana Alijuva, die im März 1953 zu den sterbenden Diktator in seiner Datscha in Kutzewo gerufen wurde, Vater starb schrecklich und schwierig. Unser Predigttext aus Johannes 19, Vers 30. Als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. In Lukas 12, Vers 50 hatte er noch prophezeit, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich bedrängt, bis diese vollbracht ist. Wir befinden uns gedanklich mit diesem Text in Jerusalem vor rund 2000 Jahren. Auf einem kleinen Hügel genannt Schädelstätte, Golgatha, stehen drei Kreuze. In der Mitte hängt der sich auswies als der Messias, der Gott, der Mensch wurde. Es gab in all den Religionen, die diese Erde hergibt, viele Menschen, die selber versuchten, Gott zu sein. Aber es gab nur einen Gott, der Mensch wurde. Und das war in Jesus Christus. Er hat sich ausgewiesen durch außergewöhnliche Fähigkeiten. Die Menschen bestaunten, dass er Wasser zu Wein machte, dass er Brot vermehren konnte, auf dem Wasser gehen konnte, Krüppel gehen ließ, Blinde sehen ließ, Taube hören ließ und predigte, dass es den Menschen das Herz bewegte. Doch die Mission Jesu war nie, die Leute zu beeindrucken mit diesen Wundern. Das ist eins seiner kleinsten Übungen, sondern seine Macht und seine Konzentration stand auf ein Ziel ausgerichtet, sein Leben freiwillig verurteilen zu lassen, sich töten zu lassen, um eine Sühnung zu schaffen zwischen Gott und Mensch. Das, was da am Kreuz geschah, ist schrecklich. Und doch dieser letzte Satz von Jesus, es ist vollbracht, klingt nicht resigniert, klingt nicht traurig, riecht nicht nach Versagen. Es klingt sieghaft. Es klingt stark. Es klingt wie von einem, der ein Ziel erreicht hat. Ein Ziel für Sie, für uns, für mich. Von da an mussten Christen Menschen lernen, die sich mit Christus verbanden, diese unsägliche Freude, die dieser Satz einleitet, es ist vollbracht, zu erkennen und zu bewahren als Glaubenseigentum. Das ist eine Herausforderung. Das werden wir gleich sehen. Ich las von Franz von Assisi, dem Gründer des Ordens für Armut und Bescheidenheit, als kleine Opposition zu den schwelgenden Oberhäuptern der damaligen Kirche in Rom, dass er neben seinem Orden, den er aufgebaut hat, wo jeder auf Privatbesitz verzichtete, auch einen großen Wert drauf legte, dass man bei diesen Entbehrungen die Freude des Glaubens nicht verliert. Er hatte also einen sogenannten Orden der Freude. Und ich las, er traf einmal einen Mönchsbruder mit einem grimmigen Gesicht und stellte ihn sofort zur Rede. Warum läufst du hier mit so einem trübsinnigen Gesicht umher? Hast du etwa Gott beleidigt? Dann seh zu, dass du das in Ordnung bringst und belästige mit deinem Gesicht nicht deine Mitmenschen. Es ist schon erstaunlich, dass diese Leidensbotschaft Christus am Kreuz und das, was man mit ihm dort gemacht hat, dass dieses Leiden immer einen Tenor von Freude mitschwingen lässt. Selbst Paulus, der ja viel im Gefängnis war wegen seiner Mission Jesu, sagt den Christen in Philippi, 2. Kapitel, Vers 18, ebenso aber freut ihr euch und freut auch euch mit mir. Und abermals sage ich euch, Vers 4, freut euch zu jeder Zeit. Ich sage es noch einmal, freut euch. Philippa 3, 1, übrigens, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, macht es euch doch umso gewisser. Also er weiß, dass die Freude am Evangelium Jesu Christi trainiert werden muss. Warum? Weil wir zuallererst auf das reagieren, was wir sehen und fühlen. Aber über dem steht etwas, was uns gedanklich dermaßen trösten, umsorgen und begleiten will. Das ist die Treue von dem sein eigenes Leben nicht zu wertvoll war, es für uns herzugeben. Warum hat er das getan? Nun, es ging darum, eine Gnade freizusetzen, die eine besondere sein soll. Es ging um die Gnade, den Versuch zu beenden, ein guter Mensch zu werden. Das steckt alles sehr tief in uns drin und so läuft ja auch Erziehung. Die Bibel beschreibt uns als Menschen, die Hilfe brauchen. Denn in uns ist etwas, was wir nie bestellt haben, nie gewollt haben und doch ein Teil von uns ist. Man sagt dazu, der Mensch ist in Sünde geboren. Das heißt jetzt nicht etwas über ethische Bewertung der Zeugung, sondern es geht einfach um die Grunddistanz des Menschen zu Gott, weil er letztendlich unter einem Dauerfluch steht, Sünde zeugt Sünde. Das Natürliche zeugt Natürliches und nicht Geistliches. Geistliches meint nicht Intellektuelles, sondern das sind jene Fähigkeiten, die ein Mensch haben könnte, dass er mit Gott, dem Ewigen, Schöpfer aller Dinge, in Verbindung steht. Und das, was mit uns aufwächst, ist eine Grundrebellion gegen diesen ach so guten Gott, dass wir uns ungern etwas sagen lassen, das weiß jeder, der Kinder erzogen hat. Ich staune, wenn die Kleinen dann so langsam auf die Beine kommen und wissen, wie das mit dem Laufen so funktioniert, wie gerne die alle möglichen Schränke in der Küche und in der Stube dann erkunden. Das war auch bei uns so. Während meine Frau und ich relaxed auf dem Sofa in unserem Living Room waren und unsere Kleine da so Richtung Geschirrschrank, Türchen auf und dann reingreifen und mal kurz ein paar Tassen rausholen, das hat schon einige Scherben bedeutet. Deswegen haben wir versucht, dieses Kind durch gute Worte zu verbessern. Hochinteressant sind aber die Reaktionen. Die laufen ja mehr unbewusst in dem gut einjährigen Alter. Kommt es in die Nähe dieses gewissen Schrankes, wo die Kaffeetassen sind? Weiß, soll nicht. Geht aber trotzdem, guckt zu Papa und Mama und wartet wieder auf, nein. Und das kommt auch. Guckt es und greift trotzdem in die Tür. Dieser Trotz, der hier so süß in Erinnerung gebracht wird von mir, ist Teil unseres Menschseins. Wir sind zutiefst gegen das Gute, gegen Unterordnung. Wir möchten Freigeister sein. Vielleicht hat das auch andere Gründe, die sich im Laufe des Lebens addieren, dass wir keine guten Vorbilder hatten mit unserem Vater oder unserer Mutter oder unserem Lehrer oder wo auch immer. Das alles mehrt die Rebellion. Paulus beschreibt in diesem Zusammenhang die Macht der Ordnung Gottes für unser Leben auf dieser Erde wie folgt. Ich lese aus Römer 7, Vers 7. Denn auch von der Begierde hätte ich eigentlich nichts gewusst, wenn nicht das Gebot Gottes gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und dann beschreibt er da weiter, als ich dies las, entdeckte ich, wie ich anfing zu begehren. Vorher, als er nicht wusste, was Begehren ist, sondern einfach tat, wie es ihm der Bauch empfohlen hat. So, Leute, es gibt ja genügend Leute, die intuitiv oder aus dem Bauch raus leben. Die machen das einfach. Und wenn man nicht weiß, dass das schlecht ist, dann macht man das halt. Aber jetzt kommt einer, in diesem Fall Gott und seine Gebote, und sagt uns, das ist nicht gut. In dem Moment reagieren wir kontra und tun es gerade. Ich weiß nicht, ihr lieben Autofahrer, wie es euch so geht mit all den Verkehrsordnungen. Ich habe da vorne mangels Parkplätze riskant geparkt und ich dachte, ich kann hier jetzt nicht weiter anbeten. Ich muss das erstmal nochmal klären. Da draußen mit den Ordnern. Es ist schon eine Herausforderung, so viele Regelungen zu bekommen. Und unser Land steigert sich ja. Ich glaube, unsere Parteien schaffen in einer Legislaturperiode circa 3.500 neue Gesetzesänderungen. Zum Glück wissen wir nicht alle. Ich weiß nicht, was es aus uns machen würde. Aber Gesetze, so sagt Paulus, wirken in uns Frustration, Rebellion und ein sogenanntes trotziges Dennoch. Was wollen wir nun sagen, philosophiert hier Paulus in Römer 7 weiter. Ist das Gesetz etwa fehlerhaft? Dann kommt seine Einsicht, das sei ferne. Also stimmt nicht. Aber die Sünde, mein Hang gegen Gott zu sein, von ihm getrennt bleiben zu wollen, das ist ja Sünde, Harmatia oder Sund, jene Festlands- und Insel, Meeresenge, wie sie bei uns da oben genannt wird. Dieses Sund oder diese Sünde, ich hätte sie nie erkannt als durch das Gesetz. Einige Leute denken, dass wenn man das Gesetz liest, dass man dadurch besser wird. Aber das große Ziel des Gesetzes Gottes war nicht den Menschen gegeben worden, um aus Menschen bessere Menschen zu machen, sondern es ging darum, dem Menschen zu zeigen, was ihn von Gott trennt, dass er erkennt, dass er Hilfe braucht. Wir haben ja in unserer humanistischen Ausrichtung, die sich auch politisch immer wieder bemerkbar macht, so diese Fasson, dass jeder so sein eigener Gott ist und am liebsten selber beurteilen möchte, was gut und böse ist, und der Rest soll mir gestohlen bleiben. Nun können wir uns aber nicht diesem Gesetz Gottes entziehen. Es ist existent. Gott hat es den Menschen mitgegeben und er hat ein besonderes Ziel damit. Römer 7, Abvers 9, Paulus sagt hier ganz hautehrlich: Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde in mir auf. Dabei ging ich zugrunde. Und das Gebot, das mir eigentlich zum Leben gegeben worden ist, gerade das erwies sich bei mir tödlich. Denn das Gute, Vers 19, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich eigentlich nicht will, das tue ich. 23, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und er benutzt hier Leib des Todes, eine alte griechische Formel. Das ist ein Sprichwort. Das deutet auf eine furchtbare und grausame Todesart hin, die es damals neben der Kreuzigung auch noch gab. Nämlich diese, dass wenn einer zum Tode verurteilt wurde, nach dem Motto, auf einem Leib des Todes, band man den lebenden Verurteilten auf einen Leichnam, Nase auf Nase, Mund auf Mund, Brust auf Brust, und hat ihn dort verdursten lassen. Paulus benutzt diese Todesart, die damals gängig bekannt war, mit dieser Floskel, Leib des Todes. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und beschreibt sich als eine Person, die ja in einer Hülle wohnt. Darf ich es mal demonstrieren? Also das, was ihr hier seht, ist ja vergänglich von mir. Aber ich wohne nun mal in dem Leib, ich konnte mir den nicht aussuchen. Und da stecke ich drin und da gucke ich raus und sage Hallo. Und ich muss mich jetzt mit meiner Natur, mit meinem Menschsein, meinem Leib und meinen psychischen Bedürfnissen in meiner Ewigkeit da drin arrangieren. Und ich entdecke, dass mein Leib und meine Seele, Paulus nennt dieses Zusammenspiel Fleisch, ich sage immer der natürliche Mensch, muss man sich jetzt als Ewiger, der da drin steckt, mit dieser Kombination arrangieren. Und man bräuchte irgendwie eine Erlösung, weil die beiden irgendwie so eine Todessehnsucht haben. Sie machen so viel lebensverneinende Dinge. Selbst im Gesundheitssuchen entsteht ein Wahn vom Veganer bis, oh wei, das vergessen, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Nein, ich las unlängst einen Artikel, dass man ab und zu schon mal ein bisschen Fleisch braucht, um Kraft zu haben. Aber gut, nebenbei, also da ist allerhand Potenzial drin, sich selber zu zerstören. Durch Grübeleien, durch Nachtragen, weil man Bitterkeit und all diese negativen, runterziehenden Kräfte, die uns die Freude am Leben rauben wollen. Und er sagt ganz ehrlich, er erlebt sich in seinen Leib, den er gekriegt hat, samt Psyche, da steckt ja das, die Fähigkeit zu denken drin, die Fähigkeit zu fühlen und die Kräfte des Wollens, das erlebt er als abträglich. Er merkt, dass seine Willenskraft eigentlich mehr lebensverneinender sich äußern und auch seine Gefühle eher nach unten ziehend sind und auch sein Denken eher destruktiv ist. Je mehr er denkt, desto mehr denkt er eben in diese Richtung. Ich elender Mensch, wer wird mich da erretten? Und nun kriegt er ja als plötzlich einer, der mit Gottes heiligem Willen und seinen ach so guten Geboten konfrontiert wird, eine Neuerfahrung, dass er sagt, mehr oder weniger sein Leib, sein Fleisch, sein natürlicher Mensch, auch das noch. Das Leben ist eh schwer genug, jetzt kommt der und sagt, das auch noch, bitteschön. Und da bemitleidet er sich und ruft aus, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Lasst uns mal ein wenig nachdenken, wie Jesus über die Gesetze Gottes gesprochen hat. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, dem 5. Kapitel, Vers 17. Ihr, oder meint seine Zuhörer, sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz Gottes und das, was er durch die Propheten gesagt hat, aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wir haben immer noch vollbracht im Hinterkopf und arbeiten uns mal auf diesen Begriff vollbracht zu. Um zu erfüllen. Die Gesetze Gottes werden also jetzt nicht einfach abgeschafft durch Jesus Christus, sondern erfüllt. Wie sollen wir diesen Hinweis verstehen? Ich gebe gerne Menschen, die in einem christlichen Umfeld groß geworden sind, gerne eine Testfrage mit einem Bibelvers aus Johannes 14, Vers 15. Und sage denen, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wie kommt dieser Satz bei dir an? Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und die gängige Antwort, die ich bekomme von sogenannten christlich erzogenen Menschen in diesem christlichen Abendland, bis hinein in die Freikirchen, ist, ja, wenn ich die Gebote anfange zu halten, beweise ich Jesus, dass ich ihn liebe. Das ist die gängige Antwort. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Er sagt etwas ganz anderes. Wenn ihr mich liebt, die Liebe ist das Fundament, die Liebe zu Jesus löst das Bedürfnis aus, das Vorbild Jesus mit seinen Werten zu übernehmen. Und die Liebe gibt einem Kraft, diese Werte zu leben. Ich benutze gerne ein Beispiel aus meiner eigenen Familie, als ich noch Jugendlicher war. Das war folgender Hintergrund. Ich habe mit meinem Bruder zusammen 500 Kilometer weg in Frankfurt studiert und zurück blieb meine 9 Jahre jüngere Schwester und meine Eltern. Meine Eltern waren beide berufstätig. Meine damals 15-, 16-jährige Schwester ging noch zur Schule. Und ich kriegte dann mit, wenn ich ab und zu mal auf ein freies Wochenende zurückkam, dass meine Mutter und meine Schwester sich zusammengesetzt hatten und über die Ordnung des Hauses gesprochen haben. Und das Ergebnis war, dass meine Schwester und meine Mutter übereinkamen, wir machen es uns jede Woche am Freitag so richtig schön für das Wochenende. Wir werden Freitagnachmittag, wenn du von der Schule kommst, wenn ich von der Arbeit komme, gehen wir ins Haus und machen schönen Grundreinigungsputz. Du machst die erste Etage, Mirjam, und ich, sagt meine Mutter, mach die untere Etage. So waren sie übereingekommen. Nun kam ich ab und zu eben aufs freie Wochenende nach Haus und kriegte mit, dass meine Mutter am Samstagmorgen meine Schwester noch mal erinnern musste, dass gestern Nachmittag ja eigentlich die Reinigung abgemacht war. Und sie, ganz lieb wie sie ist, von ihrem Naturell sagt, ach Mutti, gut, dass du mich erinnerst, ich hätte das glatt vergessen. Das musste sie öfters auch im Laufe des Samstags noch nachschieben. Und ich merkte, meine Mutter war auch manchmal erschöpft, dies zu tun, und ging dann selber hoch und machte es. Das ist nicht, dass meine Schwester grundsätzlich ungehorsam wäre. Das ist eine wirklich ganz liebe. Und sie ist auch gut erzogen und schätzt auch Ordnung und Sauberkeit. Und die weiß auch, wie man das herstellt. Und auch womit. Und ist auch trainiert, das recht flott hinzukriegen. Aber irgendwas, trotz all dieser Bildung und guten Erziehung, fehlt noch, was die Umsetzung betrifft. So, und jetzt mache ich die lange Geschichte kurz. Ein Wochenende, Freitag hatten wir noch irgendwo einen Einsatz, kam ich nachts von Freitag auf Samstag nach Hause um 1 Uhr und fiel gleich um und morgens um 7 höre ich Staubsauger. Och, dachte ich, Samstag schon Staubsauger. Ich ging so schlaftrunken durch die Küche Richtung Bad. Meine Mutter war gerade am Vorbereiten fürs Frühstück. Ich sag, na, was ist denn hier los? Ja, deine Schwester. Ach, hat sie gestern wieder vergessen. Nein, hat sie auch gemacht, aber war ihr nicht sauber genug. Ich sag, was ist denn los? Ja, weißt du, sie hat da einen Freund. Der kommt heute Nachmittag das erste Mal zu Besuch, zum Kaffee trinken. Ich konnte es mir nicht verkneifen, meine Schwester in dem ersten Stock zu besuchen. Und ich sah sie mit großem Eifer. Plötzlich hatte diese junge Dame Kraft. Woher, bitteschön, kam diese Kraft? All das, was sie vorher doch schon wusste, jetzt zu tun. Es war die Liebe. Es war die Liebe. Und genau das sagt Jesus. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr, ich sage dazu, Kraft bekommen, meine Gebote zu halten. Und dann ist das auch so locker. Als ich so ein paar flotte Sprüche meiner Schwester servierte, sagte sie nur, sei ruhig, halt mich nicht auf. Unbeirrbar, sehr zielstrebig, was für eine Veränderung, was für ein Vollbracht. Verdammnis ist aber auch eine Realität. Alle Ordnung, alle Gebote, die uns bekannt sind und deren Autorität wir zutiefst überzeugt sind, dass wir sie achten müssten, alles, was wir dort nicht einhalten, lastet auf uns als etwas, was nicht in Ordnung ist. Und das bedrückt unser Menschsein. Wir tragen Versagen mit uns rum. Und Verdammnis bedeutet ja, also Katakrima im Altgriechischen, ein Strafgefühl, das wir selber herstellen durch Gedanken. Oder auch eine richterliche Entscheidung, heißt dieses Wort Verdammnis. Wir empfinden Verdammnis gegenüber Gott und seinem heiligen Wort. Und der Weg zur Verdammnis ist einfach. Es beginnt mit einer Verfehlung, dann kommt die Anklage, du hast versagt, dann wird verhandelt, wie komme ich da raus, dann wird verurteilt, Selbsturteil, Selbstverdammung, und dann müssen wir letztendlich dunkel durch. Es gibt Menschen, die haben diese Verdammungsprobleme nicht. Ich lese hier aus 2. Könige 17,34. Bis auf den heutigen Tag leben die Gottlosen nach ihren früheren Bräuchen. Sie fürchten unseren Gott nicht. Sie tun nicht nach ihren Ordnungen und nach ihren Bräuchen, auch nicht nach dem Gesetz und nach dem Gebot, wie der Herr es geboten hat. Oder 73,2, ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt, fast hätte ich den Glauben aufgegeben, denn ich beneidete diese überheblichen Menschen, die nicht taten, was Gott wollte, und denen ging es trotzdem gut, obwohl ihnen Gott völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft, sie mühen sich nicht, plagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf ihren Stolz, tragen sie ihn noch zur Schau, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten, sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen, die die Gebote Gottes einhalten wollen. Fast wäre ich gestrauchelt. Und da beschreibt er Menschen, die einfach sich selbst zum Gott erwählt haben und tun, wozu sie Lust haben, was sie für richtig halten, ohne schlechtes Gewissen. Aber unser Gewissen ist normbar, es ist eichbar. Und in dem Moment, wo wir Werte hören, fängt unser Gewissen an, sich diese zu merken. Wenn eine Familie den Wert Ehrlichkeit hat, dann wird Vater und Mutter versuchen, mit einem guten Beispiel voranzugehen und die Kinder entsprechend zu erziehen, dass sie nicht lügen, weil das Vertrauen bricht. Denn der Volksmund sagt zu Recht, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und hochinteressant, dieser Wert kommt in unser Gewissen, wird ein Teil von uns und dann irgendwann fängt es mal an. Man hat es vielleicht beobachtet im Kindergarten. Notlüge. Und wenn das eigene Kind das mit importiert in die Familie und es beobachtet hat, dass man mit einer Notlüge in einer schwierigen Situation von einer Konsequenz bewahrt wird und heile davonkommt, geht der große Konflikt los. Der Wert, nicht zu lügen, sitzt im Gewissen drin, ist gespeichert. Und jetzt ist dieser kleine Mensch 4 Jahre alt, fängt an, sich für eine Notlüge zu entscheiden. Der Puls geht hoch. Ach, warum? Das Gewissen hat Kräfte auf den ganzen Mensch. Der Blutdruck steigt, die Ohren werden rot und dann zittert da irgend so eine komische Antwort über die Lippen in der Hoffnung, dass jetzt die Situation gerettet ist. Man kann das Gewissen tot machen. Denn es gibt Leute, die, wenn sie es denn oft genug wiederholen, lügen können, ohne rot zu werden. Und es gibt auch Leute, die einfach ihr Gewissen von sich stoßen, das eigentlich jeder Mensch in sich trägt. Er weiß, was gut und was böse ist, aber man beruhigt das dermaßen in sich und lebt, wie man leben will. Aber letztendlich gibt es ein großes Finale. Das ist das letzte und große, entscheidende Gericht Gottes. Der Termin ist von Gott gesetzt. Jeder Mensch muss dort einmal vor ihn treten und Rechenschaft abgeben über seine gesamten Missetaten. Und dann wird die Anklage laufen und dann kommt es zu einer Verurteilung. Jedes Verstoßen eines Gebotes von Gott schafft jene Trennung, die ewig ist. Und das ist grausam, das gebe ich zu, aber es ist ein Prinzip. Es macht eigentlich gar nichts aus, ob man nur wenig gesündigt hat in seinem Leben oder ganz viel. Wer also ein bisschen von Elektrizität versteht, ich sehe jetzt kein Kabel, das ist auch mit Funk und so weiter, aber angenommen, für diese Lichtleisten da oben hätte ich hier ein Hängekabel und man würde mir einen großen Seitenschneider geben und ich würde das Kabel mal kurz kappen. Dann ist das eine Sünde an einer funktionierenden elektrischen Leitung. Aber das da oben ist dann aus. Gut, ich könnte jetzt noch weiter sündigen und noch öfter kappen. Aber das Ergebnis, das Licht ist aus, ist dasselbe. Und so ist es auch mit uns Menschen, was die Trennung zu Gott betrifft. Wir können nicht unterscheiden zwischen kleine Sünder und große Sünder. Sondern wir unterscheiden zwischen sündig und damit getrennt von Gott in Zeit und in Ewigkeit oder begnadet. Und dieses große Thema ist auf der Agenda Jesu Christi, als er auf dieser Erde lebte. Er hat angefangen, sich das jahrelang anzusehen, wie Menschen unter dem Gebot Gottes es einfach auch falsch verstehen, rebellisch werden, falsche Wege gehen. Ein großer König namens David machte einen großen Fehler in seinem Leben, obwohl er Gott kannte, ihn liebte und seine Gebote sehr wohl in sich trug. Er ging fremd, war ein Auftragsmörder geworden in diesem Zusammenhang. Hernach, als Gott ihn über einen Propheten Nathan überführte, heißt es von ihm, dass er sich mit Sacktuch und Asche quälte und sich mit Nahrungsverweigerung ob seiner Verdammungsgefühle selber bestrafte. Denkt an den verlorenen Sohn, die Geschichte, die Jesus erzählt. Er beschloss Selbstverurteilung. Ich bin nicht mehr wert, der Sohn meines Vaters zu heißen. Denkt an den Apostel Petrus, der gesagt hat, wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Und wie sehr versagte er. Und es heißt hinterher, er weinte bitterlich. Das ist Selbstverdammnis. Judas, der Jesus wegen Geld verraten hat, er ging hin und er hängte sich. Das ist Selbstverurteilung im Extrem. Ich habe Freunde, die auch hier in der Hohen Markt arbeiten. Das ist jenes Krankenhaus, das sich für psychisch erschöpfte Menschen engagiert. Und die Leute sagen mir, dass rund die Hälfte der Patienten aus überstrengen Elternhäusern kommen, wo sie mit Geboten und Gesetzen und Ordnungen überhäuft worden sind, mit großer Strenge reingeprügelt wurden in solch eine Verhaltensweise. Und besonders die Instanz der christlichen Elternhäuser, die dieses dann mit ihren Werten taten und dem Wissen, dass da die Rechtsinstanz Gottes am Schluss ewige Verdammnis aussprechen wird, hat viele dieser Patienten in ihrer Seele erschöpft, dass keine Kraft mehr da war, positiv zu denken, positiv zu fühlen, Positives zu wollen. Und somit ist die Seele von einer wesentlichen Lebenskraft beraubt und die Seele ist oder die Psyche ist schwach geworden. Und wir sagen eben, dass die Leute psychisch erkrankt sind. Gott hat nicht sein Gesetz zu uns gesandt, um uns psychisch krank zu machen. Gott hat sein Gesetz nicht gesandt, um uns zu verurteilen. Gott hat uns das Gesetz gegeben, um uns zu zeigen, dass wir ihn brauchen und dass er uns will und mit uns zusammen sein will, hier in diesem Leben und in dem ewigen Leben. Das ist die große Stoßrichtung. Und jetzt geht es darum, wie kann das möglich sein? Hat Jesus Christus einen Weg begonnen, der eventuell scheitern könnte? Ja, wenn er selbst auch nur einen Fehler macht, denkt an den Seitenschneider, der das Kabel durchtrennt, wäre sein stellvertretender Einsatz null und nichtig, er würde sterben wegen seiner eigenen Schuld. Satan wusste etwas von diesem Plan Gottes, denn er versuchte ihn höchstpersönlich in einer Zeit der Einkehr unter der Führung des Geistes, 40 Tage Fasten in der Wüste Judäas, und versuchte ihn irgendwie zur Untreue gegen seinen himmlischen Vater zu verführen. Aber Jesus hat sich behauptet. Und so sehen wir unseren Herrn letztendlich am Kreuz und er muss einen Weg gehen, den der himmlische Vater beschlossen hat. Er hat im Garten Eden dem Gebot, das zum Leben gegeben ist, eine Konsequenz und damit eine Macht verliehen. Wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben und von mir, dem lebendigen Gott, getrennt leben müssen, zeit- und ewiglich. Gott selbst sagt also etwas, und Gott ist nicht einer, der sagt, ach wisst ihr Leute, ich habe mir das nochmal überlegt, das war vielleicht ein Anfall, wo ich besonders ordnungsliebend war. Ich meine das jetzt nicht mehr so. ihr seht so nett aus und ihr macht ja auch gute Sachen, nicht nur böse Sachen. Ich rechne das mal so irgendwie gegen. Aber so läuft das nicht. Denn unser Gott hat ja den Begriff wahrhaftig. Gott, der Wahrhaftige. Das heißt, er ist die Wahrheit und wenn er etwas spricht, dann muss es doch ewige Gültigkeit haben. Und wenn er das wieder revidiert, würde er ja schuldig werden, dass er das, was er gesetzt hat, plötzlich nicht mehr so meint. Dann fragt man sich ja, was kann ich dem in Zukunft noch glauben? Dann sagt er was und ein paar Jahre später sagt er, nee, ich habe es mir anders überlegt. Nein, Gott ist sehr glaubwürdig, weil er Wahrheit Wahrheit sein lässt. Und jetzt kommt die Konsequenz. Weil er der Sünde, der Verfehlung des Menschen gegenüber den Lebensordnungen Gottes Macht gegeben hat, zu trennen zwischen Mensch und Gott. Und Gott liebt den Mensch über alles. Lässt er der Sünde diese Macht zu sprechen, den Mensch tatsächlich von ihm zu trennen. Und jede Trennung eines Menschen von Gott ist Herzschmerz für Gott. Jeder weiß das. Wer jemand geliebt hat und hat den verloren, das tut weh. Und dann hat Gott diesen Erlösungsplan und sagt, wie kann ich mich selber aus den Gesetzen, die ich gesetzt habe für die Menschheit, wie kann ich wieder zusammenkommen mit meinen Menschen, wo ich doch der Sünde diese Macht gegeben habe, zu trennen? Und da setzt das Evangelium an. Er sagt, ich werde der Sünde diese Macht weiter erhalten. Sie darf töten. Sie darf töten aufgrund von Schuld und Sünde. Aber, und das ist der Erlösungsplan, ich werde einer von ihnen, ich werde Mensch, vom Heiligen Geist gezeugt, dadurch aus der Erbsünde herausgerettet, bedurfte keiner Wiedergeburt, denn sein Geist war intakt, so war er von Gott früh gelenkt und geleitet in seinem Leben und bekam die innere Kraft aus Liebe zu seinem Vater, der Sünde Abfuhr zu geben, außen vor zu lassen, trotz aller Versuchungen, und blieb selber rein und heilig. Und diese Heiligkeit nahm er mit in den letzten Leidensweg. Und dort im Garten Gethsemane geschah jener dunkle Moment, wo, darf ich es mal metapherartig sagen, ihm ein Kelch gereicht wurde, symbolisch, in dem Gott die gesamte Schuld der aller Menschen, die je gelebt haben, die gerade leben und noch leben werden, die gesamte Schuld rein konzentriert und ihm bildhaft reicht und sagt, jetzt trink und infiziere dich mit der gesamten Schuld der Menschheit. Und Jesus, der seit Ewigkeiten keine Trennung von Gott kannte und damit auch keine Sünde kannte, ekelte es in seiner Seele über die Maßen. Aber er nahm diesen Kelch und sagte, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater im Himmel, und infizierte sich mit der Schuld des Volkes, aller Menschen, der Völker, und hat dann letztendlich das Urteil bekommen, das Gott der Sünde zugesprochen hat. Du darfst töten den Sünder. Und so hing er am Kreuz. Und das war noch die schwierigste Meile, das hat er vorher prophezeit, ob er stabil bleibt. Er ist durchgepeitscht worden, er ist psychisch so gemobbt worden von denen, die vorher Halleluja schrien und gelobt sei er und so weiter und König von Israel. Er ist ausgerufen worden zur Verurteilung, kreuzigt ihn. Man hat diesen Herrn Jesus Christus letztendlich so viel Unrecht getan, auch psychisch, dann aber auch körperlich. Und besonders diese Dornenkrone, die ja Giftposen hat wie eine Hornisse mit ihrem Gift, hat man auf sein Haupt getan, mit dem Stock oben drauf geschlagen. Ihr könnt euch vorstellen, was für wahnsinnige Kopfschmerzen er hatte. Und seine Gedanken blieben bis zuletzt klar, dass er um Vergebung bat bei denen, die ihn verurteilten. Dass er dem Schächer zu seiner Seite Ewigkeit versprach, noch mit seinen Leidensgenossen das Gespräch zuließ. Was für ein missionarischer Einsatz von Jesus. Und so kam dieser letzte Zeitpunkt, wo er merkte, sein Leib geht dem Ende entgegen. Und er, der das Leben ist, verlässt diesen Leib. Und das Opfer ist gebracht. Hebräerbrief sagt so schön, dass er ein für allemal gültiges Opfer gebracht hat. Und diese Botschaft, ihr lieben Leute, ist der Schlüssel zu einem fröhlichen Leben auf dieser Erde, trotz Leid. Weil unser großes Ziel ist, nicht auf dieser Erde uns selbst zu verwirklichen. Weil wir wissen, dass wir nicht selber Gott sind und nie sein werden. Weil wir zeitlich sind. Weil niemand weiß, wie lange er lebt. Unser eigentliches Ziel ist, seitdem wir Jesus Christus kennengelernt haben, der ja den Tod besiegte und wieder auferstand am dritten Tag, dass dieser Herr uns nun mit seiner Gnade zudeckt. Und alles, was uns anklagt, eher mehr oder weniger löscht. Banktechnisch gesprochen, angenommen, du hast 20 Konten, alle sind reichlich fünfstellig, sechsstellig im roten Bereich. Und er gibt immer Blankoschecks. Immer Blankoschecks. Sodass deine roten Zahlen aus deinen Konten überall verschwinden. Das ist das, was in Bezug auf unser Versagen und unsere Schuld gegenüber Gott, Jesus Christus, getan hat und immer noch tut. Es ist alles beglichen. Alles. Und damit hat das Gesetz bei denen, die das glauben, keine Anklagekraft mehr. Aber nur bei denen, die das glauben. Ich schließe mit dieser netten Idee des Apostel Paulus, den Römer 7, die ersten 4 Verse steht, dass er für diese Beziehung eines Menschen mit Jesus Christus das Ehebild herbeihebt und sagt, wisst ihr nicht, denn ich rede zu denen, die das Gesetz bereits kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Zum Beispiel die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Ich habe ja hunderte Leute getraut als Pastor und bin schon manchmal überrascht, was für Ideen so manche Leute haben, wenn es ums Traugelöbnis geht. Da kommt ja dieser Passus, dass wir uns lieben werden, bis dass der Tod uns scheide. In guten wie in schweren Zeiten. Bis dass der Tod uns scheide. Und da kam einer und sagte, er war nicht so ganz gläubig, hatte aber eine Gläubige aus unserer Gemeinde gekriegt, sagte er, also, Pastor, ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag, was das Traugelöbnis betrifft. Ich sage, ja, ich bin ganz Ohr. Ja, könnten wir da nicht statt, bis dass der Tod uns scheide, einfach nur, das ist ja auch positiv, meint er, solange wir uns lieben. Ich sage, ich höre, was Sie meinen, aber die Ordnung der Ehe ist anders gedacht. Denn Liebe kann man aufkündigen, wenn es einem nicht mehr passt. Aber bis dass der Tod uns scheidet, da geht die Aufkündigung erst, wenn der Tod da ist. Die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz, das sie in dem Ehebündnis mit dem Mann eingegangen ist. Wenn sie aber nun während ihr Mann lebt, in eine andere Beziehung geht, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann gestorben ist, ist sie frei von dieser ehelichen Bindung, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann heiratet. Dieses Ehebild lege ich noch kurz aus. Da ist in diesem Ehebild der Ehemann symbolisiert das Gesetz und die Gebote Gottes. Und die Ehefrau, ihr Männer, ihr müsst jetzt mal kurz umdenken, symbolisiert die Menschheit. Und es gibt jetzt folgenden Sachverhalt. Ehemanngesetz ist nahezu unsterblich. Während wir mehr oder weniger mit unseren 70, 80 Jahren Debüt kurz mal auftauchen an seiner Seite. Aber wir sind zwangsverheiratet. Das ist in Indien und woanders so gängig. Da lässt sich das Evangelium leichter verkündigen. Aber hier bei uns muss man schon akrobatische Denkleistung bringen. Aber es ist so. Die Bibel sagt es, wenn wir auf die Erde kommen, sind wir schon mit dem Ehemanngesetz verheiratet. Geistlich gesprochen. Jetzt müssen wir uns mit dem arrangieren. Der ist aber, wie soll ich sagen, der ist penetrant. Ehemanngesetz weiß es immer besser, notorisch. Und du kannst auch nicht gegenargumentieren. Er hat einfach immer recht. Es ist zum Heulen, aber so ist es. Und dem wird auch schon noch was einfallen, was man so im Leben alles noch beachten muss. Das wird stressig an seiner Seite. Ich hatte mal so eine Dame auf der Couch, also ich meine Seelsorge-Couch. Die rief mich an, völlig aufgelöst, Notgespräch. Sitzt sie vor mir, Frau, 4 wunderbare Söhne mit ihrem Mann, er Firmenchef und so weiter, Upper Class, und sie eine ganz liebe, ehrenamtlich im diakonischen Bereich der Gemeinde seit Jahren, managt da das ganze Ordnungsteam. Also wie man sich so eine Ehefrau vorstellt. Bescheiden, still, zuverlässig. Ihr Ja war ein Ja, also still im Sinne, sie hat sich nicht ständig rausgeredet oder so. Sie war zuverlässig. Und da sitzt sie da vor mir in der ganzen Frömmigkeit und hat gesagt, Pastor, ich hab große Not. Ich halte meinen Mann nicht mehr aus. Ich sag, wie kommt's? Über 25 Jahre verheiratet. Es ist grausam. Der lobt mich nie und hat immer was zu meckern. Das geht beim Essen los. Das geht bei der Sauberkeit des Hauses weiter. Dann führe ich nebenbei nach seinem Büro. Ständig gefallen ihm bestimmte Formulierungen von Rechnungsbriefen nicht. Und es ist ein Horror. Und das hat sich jetzt über die vielen Jahre unserer Ehe bei mir so aufgestaut, dass ich psychisch nahe Nullpunkt bin. Wenn der nur vom Feierabend auf den Hof fährt, zieht sich das Nervenzentrum hier schon zusammen. Ich kriege Angstschweiß. Weil ich weiß, jetzt kommt er gleich wieder rein und sagt mir wieder was Falsches. Sag ich, das ist schlimm. Ja, und jetzt ist meine Frage, kann ich mich von dem scheiden lassen? Und ich, Schwester, also da fragst du den Falschen. Ich bin Verkündiger des Wortes Gottes und die Gebote sagen, bis der Tod euch scheide. Kurzfassung, Sie, kann man da nachhelfen? Ich sag, Schwester, fragst du wieder den Falschen? Wir sollen nicht töten. Das Gespräch ging munter weiter in diese Richtung und dann resignierte sie und sagte, dann möchte ich am liebsten sterben. Und das war ein ganz trauriger Moment. Und weil ihr mich hinterher fragt, wie die Geschichte ausgegangen ist, ich habe mit dem Mann gesprochen und sie sind noch zusammen. Aber dieser Satz, dann möchte ich sterben, ist genau das, was Paulus hier mit der Ehe uns vor Augen führt. Da ist Ehemann Gesetz. Da sind wir, die wir diesem Gesetz nie gerecht werden. Wisst ihr, was das Schlimmste, was ich als schlimmste Anklage empfinde vom Gesetz in meinem Leben? Wenn du weißt, du sollst Gutes tun, kannst Gutes tun, du tust es nicht, ist es dir Sünde. Das stresst mich komplett. Du kannst da nicht fröhlich werden an seiner Seite. Und da kommt doch das vollbracht. das Gesetz mit seinen andauernden Überforderungen an unser Menschsein. Jetzt kommt Christus dazu, zu unserem Menschsein, nimmt alle Anklagegründe auf sich, lässt sich vom Gesetz bestrafen, zum Tod, steht wieder auf und ruft jetzt der anderen Menschheit, die noch am Ehemann Gesetz geknechtet und gebunden ist, rüber und sagt, glaubt, dass ich für euch alle diesen Tod und diese Todesstrafe erlitten habe. Glaubt es, dann wird dieser Tod auch euer. Den feiern wir doch in der Taufe, ist das nicht so? Baptisteo heißt doch untertauchen. Das alte griechische Wort für Taufe. Ins Wasser rein. Das ist eine symbolische Handlung. Ich verbinde mich mit dem Sterben Christi und seiner Grablegung. Im Glauben, das war für mich, ich übernehme das. Einfach nur per Glauben. 1:1. Und das würde dann, wenn ich hier jetzt eine Pantomimengruppe hätte, die könnte das besser, so aussehen. In dem Moment, wo ich das begreife, falle ich einfach um und bin tot. So eine Art geistlichen Herzinfarkt. Weg. Ehemann Gesetz gefällt das gar nicht. Komm, sagt er, nicht schwächeln. Es gibt noch dies und das zu tun. Halte ich aber am Sterben Christi fest, bin ich verbunden mit dem Urteil, das ihn getroffen hat und auch meine Schuld, die ihn getroffen hat, mit bezahlt ist und getilgt ist. Und das hat Gott hinterlassen, dass Ehemann Gesetz eine Fehlsache nicht zweimal bestrafen darf. Und das muss man dem mal sagen. Ich bin mit Christus gestorben und du holst mich da nicht zurück. Und ich bin mit Christus auferstanden. Das ist das Schöne, wenn man unter Wasser getaucht ist, wieder an Luft kriegt da oben. Ich bin mit Christus aufgestanden und bin jetzt mit der Ehe fertig. Durch Tod ist doch erlaubt. Meine Mutter ist 12 Jahre jünger als mein Vater und mein Vater starb mit 88. Meine Mutter hat nochmal geheiratet. Das alles im grünen Bereich. Ich habe die sogar selber getraut. Wann kommt sowas schon vor, dass ein Sohn seine Mutter traut? Wir sind jetzt 9 Jahre verheiratet, so schön. Meine Mutter wäre eingegangen wie eine Primel, aber die hat so einen Mann gekriegt, davon Gott. Wunderbar. Naja, ganz nebenbei. Also mit der Ehe ist schön, aber kann auch schwierig sein. Habt ihr verstanden, nicht? Und da erlöst uns jetzt der Herr raus. Und jetzt entsteht eine neue Liebe zum Auferstandenen. Der schaut uns an, seine Augen küssen unsere Herzen. Und pure Annahme, so wie wir sind, ohne Vorwürfe, mit der Botschaft, ich habe mich um alles gekümmert. Wir können jetzt zusammen durchs Leben und in Ewigkeit. Das wird Ehemann Gesetz nicht gefallen. Ehemann Gesetz wird sagen, aha, also doch nicht richtig tot. Du lebst noch, aber du warst schon tot. Wie Christus auch. Also, lieber Christ, schön, dass du lebst. Komm doch mal rüber. Es gäbe noch dies und das an Gutem zu tun. Und so bezirzt er den Christen, der die Gnade Christi begriffen hat, sein Leben lang und will ihn wieder wegbringen in die Werkgerechtigkeit. Du kannst nur gut sein, wenn du die richtigen Werke vor Gott tust. Das ist jedenfalls die Botschaft. Man schiebt sie der katholischen Kirche zu, aber sie ist zutiefst menschlich. Ne? Wenn wir Böses tun, versuchen wir eine Balance herzustellen, indem wir ein bisschen Gutes tun. Aber so geht das nicht. Ich kann nicht einen umbringen und dann irgendwo Blumen pflanzen. Das balanciert sich nicht. Irgendwann werden wir merken müssen, unsere guten Werke reichen nie aus, unsere Schandtaten aufzulösen. Aufzulösen kann nur das Gesetz. Und das ist in Christus so wunderbar geschehen. Dass er alle Sünden an sich hat auflösen lassen. Die Strafe lag auf. auf ihm. Gelobt sei der Name des Herrn. Und so sind wir nun geborgen und sind eines anderen geworden, was wir mit der Taufe auch schon verlobungstechnisch unterstrichen haben und gehören jetzt zu Jesus und zu seiner Gnade. Und da sind wir nicht unbedingt besser, aber wir haben es besser. Das ist ein großer und wichtiger Unterschied. Entwickelt sich die Liebe zu Jesus, kommen Kräfte und wir werden staunen. Wir werden das, was wir durch seine Vorwürfe nie hingekriegt haben, durch die Liebe nach und nach besser hinkriegen. Und Christen werden, die sich nicht schämen müssen, dass sie Christen sind. Wir stehen auf und beten. An diesem Morgen danken wir dir, Herr Jesus Christus, für diesen entscheidenden finalen Satz, dass du es vollbracht hast und die Ansprüche des Gesetzes bedient hast. Ein für allemal. Herr, was für eine Gnade. Das kann jeder nehmen, der sich vor dir demütigt, der erkennt, dass er diesen Freispruch von dir braucht. Und du bist nicht müde geworden, diese wirklich außergewöhnliche und einmalige gute Nachricht auf dieser Welt zu verkünden. So auch hier in dieser Gemeinde hier in Wiesbaden. Und Herr, ich bitte dich mit deinem guten Geist, bestätige dein Wort in den Herzen der Hörer. Und während wir so im Gebet vor Gott sind, nicht umherschauen, auch unser eigenes Herz prüfen, möchte ich seelsorgerlich eine Frage stellen als Pastor. Ist jemand hier, der sagt, Pastor, ich möchte auch freigesprochen werden. Ich merke, ich bin nicht fähig, gut zu leben. Ich habe so viele Fehler gemacht und die bedrücken mein Herz und meine Seele. Ich merke, ich kann mich nicht selber zur Freude wirklich dauerhaft stimulieren. Ich brauche Veränderung und ich würde diese Gnade gerne annehmen. Beten Sie für mich. Dann will ich das gerne tun. Wenn Sie sagen möchten, ich möchte nicht nur so im christlichen Abendland groß geworden sein, sondern ich möchte ein echter Christ werden, der diese Liebeskräfte spürt und durch Jesus neues Leben bekommt und auch Kraft bekommt, ein ordentliches Leben zu leben, dann fehlt eigentlich nur noch ein Schritt. Die gute Nachricht ist eine Werbung, auf die wir entscheidend reagieren können. Ja oder nein? Ist jemand hier, der sagt, Pastor, beten Sie für mich, ich mache diesen Schritt heute Morgen, ich will mich mit Jesus Christus verbinden in Zeit und Ewigkeit, dann zeigen Sie Gott einmal Ihre Hand, heben Sie sie klar hoch und dann gucke ich auch kurz durch, ob ich für jemanden beten kann. Dankeschön, Dankeschön, danke, 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 Dankeschön, danke. Sind so viele. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und eine gute Nachricht Menschen beschenkt. Und ich lade Sie jetzt ein, die Sie Ihre Hand gehoben haben. Beten Sie innerlich leise diese Sätze nach, die ich Ihnen vorspreche. Die Formulierung macht's nicht, aber wenn Sie das aufrichtig tun, dann wird Gott es Ihnen gelingen lassen. Beten Sie innerlich mit: Du Gott der Bibel, ich will an dich glauben. Ich will an dich glauben, dass du Mensch wurdest. Ich will glauben, dass du dich hast strafen lassen für meine Sünden. Und ich will glauben, dass du den Tod besiegt hast. Ich bitte dich, erbarm dich mein. Du kennst meine Schuld. Nimm sie aus meinem Leben. Ich beanspruche deine Gnade. Hilf mir jetzt. Nimm die Trennung weg zu dir. Gib mir ein neues Leben. Gib mir einen neuen Geist. Ich entsage allem Aberglauben und will mit bösen Mächten nichts zu tun haben. Vielmehr will ich ein Christ sein. So öffne ich dir mein Herz und bitte dich, Jesus, komm zu mir, reinige mich, wohn in mir, gib mir deinen guten Geist, gieß deine Liebe in mir aus. Ich empfange dich. Ich danke dir, dass du dich jetzt um mich kümmerst. Amen.